Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Herzlich willkommen zum heutigen Forschungspodcast an der Technischen Hochschule Deggendorf. Unser Thema heute ist nachhaltiger Schwerlastverkehr und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen aus einem unserer Technologietransferzentren, und zwar Professor Dani Mauro ist bei uns. Hallo Dani, herzlich willkommen bei uns, schön, dass du da bist.
Freut mich, dass ich hier sein darf, hallo.
Ja. Bevor wir starten mit dem Thema, mit dem Schwerlastverkehr, du arbeitest am TTZ, also Technologietransferzentrum Wörth-Wiesent. Vielleicht kannst du uns kurz mal mitnehmen, was dort deine Rolle ist und also nur als Eingang, über das Detail sprechen wir nachher.
Sehr, sehr gerne. Ja, in Wörth-Wiesent wird eigentlich vorrangig mit mir und zwei weiteren Professoren maßgeblich an der Energiewende gearbeitet. Und ich bin jetzt seit April 2025 dafür zuständig, die Energiewende auch im Verkehrssektor zu betrachten. Vorrangig, weil Verkehr ist ein ziemlich großes Feld, kümmere ich mich aber dann tatsächlich um den sogenannten nachhaltigen Schwerlastverkehr.
Okay, beim nachhaltigen Schwerlastverkehr denken die meisten wahrscheinlich an also elektrisch betriebene Lastzüge, Lastwagen. Und damit liegen die wahrscheinlich auch gar nicht so falsch, ne? Das ist wahrscheinlich der Hauptschwerpunkt auch, den man erstmal betrachtet.
Total, und das habe ich auch tatsächlich beim Berufungsverfahren damals immer wieder proklamiert. Batterieelektrische Fahrzeuge sind ein zentraler Baustein. Natürlich nicht die alleinige Lösung, aber das gilt es maßgeblich voranzutreiben. Und das ist ein Feld, also die ersten elektrischen Fahrzeuge sind weit über 120 Jahre her, die das erste Mal wirklich betrieben sind. Und nach wie vor stehen wir erst am Anfang und es gibt so viele technische Entwicklungen, die es zu betrachten gilt. Und genau deswegen bin ich jetzt da.
Mhm. Beim Schwerlastverkehr kommt ja auch das Thema Wasserstoff immer wieder mal hoch, aber davon seid ihr eigentlich weit entfernt.
Ja, tatsächlich schon. Ich will es jetzt nicht komplett ausblenden.
Also bezogen auf das Thema Schwerlastverkehr.
Ja, trotzdem möchte ich es auch da nicht wirklich ausblenden. Allein schon, um ein bisschen energieoffen zu sein. Wasserstoff im Schwerlastbereich, wenn überhaupt tatsächlich aus meiner Sicht im Langstreckenbereich. Im Kurzstreckenbereich sind batterieelektrische Fahrzeuge definitiv überlegen. Unabhängig vom Wirkungsgrad, der jetzt schon besser ist im Vergleich zu Wasserstoff. Und Wasserstoff in der Herstellung momentan ja eh noch massivst CO2 ausstößt, dreimal so viel wie ein Diesel-LKW. Von daher sehe ich schon, dass die batterieelektrischen Fahrzeuge wesentlichen Vorteil haben. Und das hören wir uns bestimmt heute noch an.
Okay, dann bleiben wir bei den E-LKW. Man kann da ja ganz verschiedene Fragestellungen und also wissenschaftliche Fragestellungen auch betrachten. Man kann sich um das Thema Fahrzeugtechnik kümmern, man kann die Ladeinfrastruktur anschauen, die Reichweiten, und natürlich spielt auch immer eine Rolle dieser Widerspruch zwischen Batteriegewicht und dem Ladegewicht, das ein LKW dann hat. Worauf schaut ihr in Wörth-Wiesent aus diesem Spektrum an Themen?
Tatsächlich versuchen wir das ganzheitlich zu betrachten. Ich habe es versucht, so auf 2 bzw. 2,5 Säulen aufzubauen. Ich gebe dir völlig recht. Das Wichtigste ist die Technik, die schon weit ausgereift ist. Und die kann man natürlich noch optimieren, auch im Sinne von autonomen Fahrzeugen. Wenn ich jetzt an Energiemanagementsysteme denke oder Batteriemanagementsysteme, die müssen jetzt auch in Einklang gebracht werden mit vollautonomen Fahrzeugen. Wie verhält sich so ein Fahrzeug? Wie kann ich die Energie zuspeisen oder nicht? Da natürlich in der Technik. Die Infrastruktur ist eine der Teilsäulen, weil ohne die geht's nicht. Die muss auch errichtet werden und netzkompatibel sein. Netzanschlüsse müssen gelegt werden. Aber das funktioniert tatsächlich nur im Einklang, wenn wir das, und das ist die zweite große Säule meiner Forschungen, auch an die Transporteure selbst bringen. Sprich, es ist schön, wenn man Technik hat, Infrastruktur wie fahrzeugseitig. Allerdings, die Leute müssen es anwenden können. Ja. Es muss in ihre Touren integriert werden, die Touren müssen vielleicht optimiert werden. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, die Losgrößen. Sprich, mit einer großen Batterie habe ich natürlich ein geringeres Transportvolumen, kann vielleicht aber mehr Reichweite erzielen. Und wenn ich das reduzieren möchte oder mein Ladevolumen groß halten möchte, muss ich meine Batteriegröße reduzieren, sprich geringere Reichweite. Und da kommt dann der große Schwerpunkt Electric Road Systems, nenne ich es gern, oder so wird es genannt, also elektrische dynamische Straßensysteme, bei denen ich eben während der Fahrt laden kann und halt auch elektrisch angetrieben werde.
Induktiv laden.
Induktiv, konduktiv, mit einer Oberleitung, okay. Alles, was dazugehört, ja.
Die Technische Hochschule Deggendorf hat ja 17 solche Technologietransferzentren und ist gerade dabei, all diese Disziplinen, die dort ausgespielt werden, miteinander zu verbinden in einen interdisziplinären Ansatz. Und das Gleiche gilt auch für euch. Soweit ich das weiß, werdet ihr wohl zukünftig in einem Institut oder Bayerischen Institut für Energiewissenschaft geführt, zusammen mit zwei anderen Technologietransferzentren, nämlich den in Plattling und dem in Passberg. Und ich finde, dieser interdisziplinäre Ansatz verdeutlicht ein bisschen die Komplexität. Du hast es auch gerade gesagt, also ich habe nicht nur die Forschung, ich habe natürlich auch die praktische Anwendung und da wieder ganz verschiedene Stakeholder, auf die kommen wir auch nochmal. Und bei der Fahrzeugtechnik ist das, die Fahrzeugtechnik hast du angesprochen, ist das eine, aber es gibt auch noch natürlich die Themen KI, autonomes Fahren und damit automatisch auch Cybersecurity. Also es ist ein ziemlich komplexes Thema, das ihr euch da vorgenommen habt und habe ich auch ziemlichen Respekt davor, weil mir so ein bisschen die Fantasie auffällt, wie das alles dann funktionieren kann.
Total und genau das ist es halt, warum wir vielleicht auch versuchen, Kompetenzen zu bündeln. Wir jetzt oder ich mit meinen zwei mittlerweile Angestellten und meinem Praktikanten, wir kriegen das natürlich auch nicht alleine alles gestemmt und brauchen auch die Kompetenzen von anderen Technologie-Campi oder Campus. Und so versuchen wir das jetzt zu bündeln. Natürlich hat da auch jeder seinen Kompetenzbereich von der Energieerzeugung bis eben zum Anwendungsbereich. Das wären die autonomen Fahrzeuge. Und ich bin dann jetzt eben tatsächlich der das in das klimaresiliente Touren- und Transportmanagement mit einbringen möchte und es tatsächlich dann auf die Straße bringt. Mit unserem Fachwissen, das verkehrstechnisch noch evaluiert, da sind wir wieder bei der Komplexität, was alles dazugehört. Weil wenn wir von nachhaltigem Verkehr reden, dann ist es nicht nur ein bisschen Strom, dann ist es auch Lärmreduzierung, dann ist es Stickstoffreduzierung, Treibhausgase im Allgemeinen sowieso, städtisches Umfeld, was berücksichtigt werden muss. Und das sind so viele komplexe Themen, die versuchen wir dann eben mit mehreren Interessen oder Forschungseinrichtungen zu bündeln. Und natürlich mit großem Blick darauf, dass wir mit mehr Forschungseinrichtungen natürlich auch mehr Stakeholder und Projektpartner und Industriepartner gewinnen können. Ich bringe ein großes Netzwerk mit, aber die Kollegen natürlich auch. Und so lässt sich es mit Sicherheit leichter zu Projekten kommen.
Wenn wir über Schwerlastverkehr reden, reden wir dann oder aus eurer Perspektive jetzt dann von, sagen wir mal, Punkt A außerhalb einer Region zu Punkt B außerhalb einer Region, wo ich dann die letzte Meile wieder anders denke vielleicht? Also nur zwischen diesen wirklichen Fernverkehr? Weil das würde es ja ein bisschen reduzieren, die Komplexität.
Das klingt auf erster Linie erstmal so, es ist richtig, dass wenn man sagt, okay, den Schwerverkehr auf der Langstrecke schaue ich mir gesondert an. Da ist die Komplexität natürlich, dass wir entlang von großen Distanzen immer wieder zwischenladen müssen, weil es die Batteriegrößen nicht hergeben. Wie machen wir das? Wie pendeln wir das mit den Lenk- und Ruhezeiten der Fernkraftfahrenden ein? Wo finden wir überhaupt Platz dafür? Weil Stellplatzmangel ist überall ein ganz großes Thema. Und man darf den urbanen Bereich oder den kleinen regionalen Bereich nicht exklusiv betrachten oder nicht allein betrachten, der spielt genauso mit rein, weil schlussendlich, du hast schon gesagt, die letzte Meile ist immer innerstädtisch und sei es mit City-Logistik, das quasi ein bisschen außerhalb von den Stadtzentren, das gebündelt wird und dann quasi in die Städte verteilt wird, aber auch da muss es oder ist es momentan auch wirtschaftlich konkurrenzfähig, vorrangig elektrisch sein. Dann sind es eben keine LKW mehr, dann sind es eben kleinere Fahrzeuge und die gilt es genauso mit zu betrachten. Weil genau in den Städten, da ist ja das große Problem. Alle Bewohnenden wollen ihr Gut am nächsten Tag haben, wenn sie es bei Amazon oder anderen Leuten bestellen. Und dann entsteht extremst viel Verkehr. Ja. Der entsteht auf der Autobahn über die lange Strecke. Und schlussendlich ist er aber in der Innenstadt, wo wir in den nächsten 10, 20 Jahren nochmal eine Verdopplung des Bevölkerungswachstums erwarten, weltweit gesehen. Ja. Also da entsteht das große Problem.
Und die letzte Meile ist immer das
Thema. Die letzte Meile ist das. Und das führt jetzt mittlerweile dazu, dass in Städten, was wirklich die letzte Meile dann betrifft, ich glaube 90% der Weltbevölkerung, also auch wir, atmen schlechte Luft. Und es ist in Deggendorf wie in München genau das Gleiche. Es ist einfach zwingend notwendig, dass wir auf alternative Antriebe umsteigen müssen.
Ja. Wenn man die Forschung anschaut zum Schwerlastverkehr, ist das eine Thema natürlich, aber wir haben es schon angedeutet, es gibt natürlich noch ganz andere Stakeholder. Das sind die Lkw-Bauer, die da mitmachen müssen. Das sind die Energieproduzenten, das sind die Eigner der Energieinfrastruktur, sprich die Netzbetreiber. Es sind aber auch Behörden, die für Straßenbau und ähnliche Dinge zuständig sind. Und ihr betrachtet ja jetzt, oder euer Konzept betrachtet ja nicht nur ein Bundesland, sondern und auch nicht nur ganz Deutschland, sondern unser Schwerlastverkehr, der läuft ja durch ganz Europa. Das heißt, wir brauchen ein System, das am Ende in ganz Europa letztendlich ausgerollt wird, weil der LKW fährt ja von irgendwo vom Nordkap bis runter nach Sizilien vielleicht. Und er muss überall dann, wenn er nach einer bestimmten Technologie funktioniert, auf die entsprechenden unterstützenden Systeme treffen, sprich Ladeinfrastruktur oder was auch immer. Also,
und das braucht leider Gottes verdammt viel und viel zu viel Zeit. Mhm. Woran liegt das? Zum einen, dass die Politik noch so ein bisschen unschlüssig zu sein scheint, welche Antriebstechnologie, batterieelektrisch oder wirklich dynamisch elektrisch oder wasserstofftechnisch jetzt der Vorreiter wird. Die Diskussion gibt es seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Mal ist Wasserstoff im Lead, mal sind elektrische Fahrzeuge im Lead. Wenn man das... Man muss das europäisch betrachten und das ist auch ganz gut erfolgt mittlerweile, wenn ich an die CCS-Stecker denke für Ladesäulen. Das ist ja ein europäischer Standard. Wirklich global gesehen funktioniert es nicht. In Asien haben die andere Steckertypen, aber Europa wäre schon mal ein guter Ansatz. Und jedes Land blickt so ein bisschen auf das andere Land und vorrangig wurde und wird auch viel auf Deutschland geblickt, weil da halt der größte Verkehr stattfindet. Alles, was von Frankreich nach Polen möchte, von Schweden nach Italien, fährt schlussendlich durch Deutschland. Und das sind 800 Kilometer in der Distanz, da muss mal zwischengeladen werden sicherlich. Und wenn dann das nicht kompatibel mit meinem Ursprungsland ist, wird es schwierig. Sprich, alles hat... Vorerst immer auf Schweden geguckt. Die waren ja technisch gesehen immer der Vorreiter oder sind es auch noch. Natürlich aber auch, was macht Deutschland? Und es waren ja dann tatsächlich vor gut 4 Jahren wirklich Planungen weit vorangetrieben worden. Doch dann wurden natürlich die Haushälter gestrichen und sämtliche Forschungsplanungen wurden erstmal eingestampft. Und ich glaube, das war so ein, will nicht sagen der Genickbruch, aber das hat schon zumindest das Bein angeknackst, dass man nicht mehr so schnell vorankommt.
Du hast gesagt, hast erwähnt, es gibt Ladesäulen, es gibt induktive Möglichkeiten, es gibt die Möglichkeit von Oberleitungen. Wie ist die Sicht der anderen Länder da drauf? Ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich ein Mix aus allem werden müssen, ja, weil nicht alles überall möglich ist. Wie schauen die anderen Länder drauf? Oder habt ihr Kooperationen mit anderen Forschungsgruppen, die in anderen europäischen Ländern sind, sodass man irgendwie... Man muss sich ja auf irgendeinen Standard oder irgendeinen gemeinsamen Nenner einigen.
Ja, und das macht es halt ein kleines bisschen schwierig. Also, dass wir jetzt an der THD oder ich an der THD tatsächlich schon Kooperation haben, dazu bin ich noch zu frisch, dass sich da jetzt schon was geformt hat. In Ansätzen sind wir natürlich da, ganz viel im deutschen Raum, aber auch mit den schwedischen Kollegen und jetzt aktuell noch mit dem Schweizer Bundesamt. Die haben auch angefragt und wollen natürlich wissen, was ist denn das beste EAS für unser Land? Und allein diese Frage nach all den Forschungen, die bisher betrachtet wurden, zeigt schon, wie es aktuell europäisch gesehen ausschaut. Jedes Land weiß noch nicht so ganz, ist es jetzt stationär, ist es dynamisch und wenn dynamisch, dann induktiv, konduktiv, mit einer Oberleitung oder mit einer Stromschiene. Und das kann man, glaube ich, auch nicht pro Land pauschal beantworten. Je nachdem, Schweiz ist sehr gebirgig, in Schweden ist es eher Flachland, da kann ich das ganz anders machen, ganz andere Energiebedarfe und natürlich auch ganz andere Verkehre. Und dann mit mehr Verkehr entsteht mehr Energiebedarf. Und das muss ich natürlich auch entsprechend abdecken. Und das macht es nicht so leicht.
Aber wenn ich einen Oberleitungs-LKW halt aus Deutschland in die Schweiz einfahre, muss ich an der Grenze vielleicht zum System wechseln können. Mit meinem Fahrzeug, mit meinem individuellen Fahrzeug, das eben dann auf andere Systeme zugreifen kann, Induktion oder eben Ladesäulen. Ne?
Richtig, und da wäre tatsächlich so eine Ladesäule das Einfachste. Klar, das funktioniert auch mit der Abrechnung ganz gut, weil ich ein Kärtchen habe. Dann hätte man das Problem schon mal so ein bisschen beiseite geräumt. Bei dynamischen stellt sich das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger dar, auch abrechnungstechnisch. Wie kann ich das überhaupt darstellen, länderübergreifend?
Okay.
Und noch eins, ein Gedanke noch technisch dazu. Wenn ich europäisch denke und ich habe diese Oberleitung, die ja oben links und rechts einen Plus- und Minuspol hat und ich möchte damit aber nach Großbritannien fahren. Dann okay. funktioniert das nicht, weil ja dann ich im gegengesetzten Fahrbahn bin und eine andere Polung habe. Also es ist nicht
den
nur...
rückwärts fahren.
Ja, ist richtig. Es ist nicht nur die regulatorische Frage, sondern auch dann tatsächlich die technische Umsetzbarkeit.
Okay. Die Politik ist natürlich immer die Institution, die für uns als Forschende die Leitplanken setzt und setzen muss. Man kann in alle möglichen Richtungen arbeiten. Gleichzeitig haben wir durch den Klimawandel einfach Zeitdruck. Wir haben uns, manche sagen, ehrgeizige Ziele gesetzt mit 2035, 2040, 2045, was auch immer. Andere sagen, die sind nicht ehrgeizig genug. Aber die Natur oder die Erde wartet halt nicht darauf, wenn wir sagen, okay, jetzt sind wir bereit. Drum, glaube ich, wäre es halt doch wichtig, dass die Politik möglichst bald da auf den Punkt kommt. Und ihr schreibt ja auch so Policy-Briefings, wo ihr den Leuten eben sagt, was machbar ist, was möglich ist oder was ihr für sinnvoll haltet. Wo stockt es da? Was ist das Thema?
Also ja, wir versuchen das wirklich sehr, sehr effektiv voranzutreiben mit Policy Papern, wie du schon gesagt hast, mit guten Forschungsergebnissen. Auch schon vor meiner Zeit in der THD hatte ich ja auch schon eine wissenschaftliche Laufbahn, habe es da genauso versucht und auch meine Kollegen anderen Universitäten treiben das weiter gut voran. Natürlich gibt es aber auch andere gute Systeme, wasserstoffbetriebene Systeme meinetwegen auch. Und die Kollegen schreiben natürlich auch ihre Policy Paper und reichen die genauso ein. Die sind genauso wissenschaftlich fundiert und gut. Mhm. Es muss tatsächlich jemand entscheiden. Und die Entscheiderebene ist aus meiner Sicht zum einen natürlich durch verschiedene Lobbyisten getrieben. Ich denke da ganz speziell an die Automobilbranche in Deutschland. Aber natürlich auch durch das, was am Ende das Wahlergebnis, maßgeblich beeinflusst. Mhm. Und je nachdem, wie gerade der Tenor ist, ist der Diesel gefordert, wenn es wirtschaftlich schlecht geht, weil es eben die Alternative ist. Wenn es wirtschaftlich zu guten Zeiten hieß es dann, ja, wir können jetzt schneller umsteigen. Und da wird gern so gesprochen, wie es halt gerade am besten passt, um ja keine Leute zu verkraulen. Und das ist gerade die Krux, die wir haben.
Ja, wobei mein Eindruck ist, am Ende entscheidet ja doch der Markt drüber. Und wenn die großen Weltmärkte, wie zum Beispiel in Asien, sagen, okay, Elektro ist die Zukunft, dann werden auch die Autobauer entsprechend in diese Richtung gehen, dort, wo es am lukrativsten ist. Und das sind halt die großen Märkte. Klar, USA schert jetzt da mal aus, ich hoffe nur vorübergehend. Aber ich glaube, da herrscht eigentlich längst Einigkeit, dass die Elektrifizierung technisch die Lösung ist für die nächsten Jahrzehnte zumindest. Ne?
Total, bin ich voll bei dir. Und ja, der asiatische Raum hat da massiv hat uns überholt und weit mehr Vorsprung mittlerweile gebildet. Der deutsche Markt hinkt da noch hinterher, aber früher oder später, gebe ich dir recht, werden sie nachziehen. Nicht nur müssen, sie werden auch nachziehen, vielleicht auch überholen. Mag ich jetzt nicht ausschließen. Aber ja, da sind wir bei dem Problem. Da wurden 10, 15 Jahre verschlafen. Und die gilt es jetzt aufzuholen. Und das sind genau diese 10, 15 Jahre, die uns vielleicht fehlen, wenn wir von 2030, 2035 sprechen. Dann klingt jetzt blöd, weil es ist einfach aus meiner Sicht schon zu spät. Aber vom plakativ gesprochen, vom Pferd zum ersten Automobil hat es Jahrhunderte gedauert. Und wir verlangen jetzt quasi einen Umstieg von einem konventionellen Antrieb auf einen elektrischen mit einem kompletten Netz innerhalb von, ja, ich meine, klar, es gibt schon länger, hatte ich eingangs gesagt, so 100 Jahre, aber so von 20, 30 Jahren erwarten wir das. Und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, um das so zu sagen.
Absolut, aber ich glaube, es muss einfach der Mut da sein und auch die Willigkeit, dass man sagt, okay, wir machen es auf jeden Fall so schnell wie möglich. Und dann schauen wir, was geht. Manchmal beschleunigen sich solche Systeme ja einfach, weil neue Technologien da sind.
Und das Wissen ist ja auch mittlerweile da. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt am Anfang stehen. Sämtliche Systeme sind weit entwickelt und auch weit erforscht, dass es eigentlich keine Probleme darstellen würde, das über Testfelder hinaus zu machen. Klar, wir hatten die Oberleitungen, es sind 15 Kilometer gewesen. Auf der A6 ist jetzt der eine Kilometer induktiv. Es ist alles schön und gut. Aber es reicht dann irgendwann mit der Testphase.
Da muss man ins Machen kommen,
ins Machen
wie es so schön
kommen,
heißt.
Richtig.
Wir haben ja natürlich ein Vorgespräch geführt und was ich ganz interessant fand, okay, wir haben die verschiedenen Stakeholder, wir haben verschiedene technologische Ansätze, wir haben die Politik, aber auch natürlich das Recht und ein Aspekt, den ich da ganz interessant fand, weil er einfach so nachvollziehbar ist und auch trotz gleichzeitig so kleinteilig ist, ist, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich fahre jetzt mit meinem LKW raus, hätte ich fast gesagt, an die Tankstelle, an die Strom, gibt es dafür eigentlich schon Namen? Wenn es keine Tankstelle mehr ist, okay, da wo die
Charging Hub,
da wo die Ladestationen sind, jetzt sind alle belegt, ich muss eine halbe Stunde oder Stunde warten und dann fahre ich meinen Truck an die Ladestelle. Damit wird aber automatisch meine Ruhezeit, die ich eigentlich jetzt eingeplant habe und verbringen müsste, unterbrochen und ist nicht mehr, also die rechtliche Voraussetzung passt sich dann oder der Rechtsrahmen passt eigentlich dann nicht mehr zu dem Ganzen. Also auch bei solchen Dingen muss man natürlich, also auch was den Rechtsrahmen angeht, und zwar nicht nur in einem Land, sondern auch wieder hier europäisch, der müsste ja auch angepasst werden noch zusätzlich, ne?
Total. Und das ist auch so eine Herausforderung, was du eben eingangs auch schon gesagt hast, wie komplex das eigentlich ist, dass man eben nicht nur an elektrische Ladesysteme denkt, sondern auch wirklich solche Sachen mit berücksichtigen muss. Und Parken an Raststätten, genau, mit Lenk- und Ruhezeiten ist das will ich sagen, das größte Problem, aber eins der großen Probleme. Nachts mag das vielleicht noch gehen. Wenn ich so einen Overnight-Charger habe, dann kann der LKW lang genug stehen und kann auch langsam laden. Aber was mache ich mit denen tagsüber? Wenn der LKW nur eine schnell laden würde, dann aber doch längere Zeit stehen muss wegen der Lenkzeiten, dann blockiert er die Ladesäule. Er darf den LKW auch nicht einen Meter weit weg bewegen. Und das ist ein Teil unserer Forschungen. Rechtlich gesehen haben wir vielleicht nicht die Perspektive dazu, aber wir versuchen es technisch zu umgehen, indem wir tatsächlich eine aktive Fahrzeug-zu-Infrastruktur und auch Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation herstellen. Also die Ladesäule soll erkennen, okay, Fahrzeug, du kommst, du willst so und so lang laden, du brauchst noch so und so eine Restreichweite, die versorge ich dir. Und im gleichen Zug sagt es dem anderen Fahrzeug, du, ich kann dich hier gerade nicht adäquat versorgen, fahr doch bitte weiter. Ich weiß auch, dass dein State of Charge ausreicht, zur nächsten Raststätte zu fahren und auch deine Lenkzeit passt. Kriegen wir hin. Und das sind so die Gedanken, die wir halt haben, dass wir das miteinander abstimmen. Gleichzeitig musst du dann sind wir wieder beim KI-Thema, so ein Parkplatz mit Ladesäulen, so ein Charging-Hub, aber auch trainieren, dass sie das vorhersagen kann. Was kommt denn jetzt von Verkehr? Was entsteht für ein Verkehr? Dass es schon entsprechende Kapazitäten vorhält. Und das sind so alles Dinge, die man tun muss, aber auch da sind wir beim rechtlichen Rahmen, dürfen die so kommunizieren, welche Daten kann ich weitergeben, und da sind wir bei Feldern, die es einfach noch anzugreifen gilt, und soweit sind wir einfach, glaube ich, noch nicht, dass wir jetzt sagen können, wir schaffen das in 2-3 Jahren.
Aber wenn man all diese Dinge hört, dann denkt man sich, also zumindest wenn man technikaffin ist und technologieoffen ist und auch sonst offen ist, wie cool früher. Okay, wo tanke ich jetzt als nächstes? Dann tanken, fahrt man raus. Also all diese Sachen. Und heute kriege ich die Informationen, wo kann ich tanken, wie lange reicht es noch, mit was kann ich dort zahlen, habe ich die richtige Karte bei, was weiß ich. Also all diese Dinge ist ja eigentlich, ist alles besser, ne? Also immer dieses, früher war alles besser, ist ja gar nicht so, sondern also Technik wird unheimlich viel möglich machen.
Total, bin ich total bei dir, Das Einzige, was jetzt noch passieren muss, und es wird auch passieren, ist, dass es auch in den Köpfen passiert und umgedacht wird, diese Technik, diese Technologie auch wirklich aktiv zu nutzen. Es ist nicht mehr so, dass ich jetzt sagen kann, um dein Beispiel nochmal aufzugreifen, ich fahre jetzt zur Tankstelle, weil mein Tank ist leer. Nee, jetzt wird eben geladen, wenn ich die Möglichkeit habe. Da habe ich vielleicht noch.
Vielleicht.
Bitte?
Wenn es vielleicht auch Sinn macht, wenn das System sieht, okay, wenn du hättest noch bis zur übernächsten, aber tank lieber oder mach's lieber jetzt. Dann kannst du da weiterfahren, weil übernächste ist nämlich voll.
Ganz genau, so ein Opportunity-Charging. Mhm. Wenn ich die Zeit habe, dann mache ich das. Für den Schwerverkehr, aber auch für uns als Privatperson im Individualverkehr natürlich auch. Warum nicht, wenn ich jetzt eine halbe Stunde einkaufen gehe, dann warum die Zeit nicht nutzen und mich schnell anschließen und laden? Die halbe Stunde kann ich doch gut nutzen. Und dieses Umdenken zu sagen, naja, jetzt parke ich für eine Viertelstunde, dann lade ich doch. Und gar nicht mehr meine Batterie dann quasi bis auf 10% runterzufahren, sondern immer wieder zu laden, schont die Batterie natürlich. Wir haben halt dieses dieses Problem nicht, und das haben jetzt viele momentan noch, oh, was ist, wenn mein Tank oder meine Batterie nicht ausreicht, ich komme ja gar nicht bis nach Spanien in den Urlaub. Gut, Reisen ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber dieses Opportunity Charging, das muss in den Köpfen rein, dann kann man diese mega coole Technik, die es mittlerweile gibt, auch passend ausnutzen.
Wobei das Reichweitenthema ja für Privatpersonen eigentlich eins ist, dass man nur einmal im Jahr hat.
Also, richtig, und dann ist Urlaub, dann hat
man 95% der Zeit steht ein Auto ja rum irgendwo, ja. Und wäre ladefähig. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat vor ein paar Wochen im Radio gesagt, dass er möchte, dass Bayern beim autonomen Fahren ganz weit die Nase vorne hat, und hat auch gemeint, dass er schon in wenigen Jahren oder in mittelfristig zumindest im Großraum München viel zahlreiche autonome Busse, Shuttles und sowas haben möchte. Welche Rolle kann das autonome Fahren, du hast das schon ein paar Mal angesprochen jetzt, aber welche Rolle kann das autonome Fahren im Schwerlastverkehr haben? Wir haben ja nicht nur ein technisches Problem, wir haben ja auch ein personelles Problem. Ich weiß nicht, Zehntausende von Lkw-Fahrern fehlen ja. Auch da wird die Technik, in dem Fall das autonome Fahren, ja eine Lösung vielleicht anbieten.
Definitiv. Also die Kosten werden erheblich gesenkt, natürlich durch Personaleinsparungen. Man versucht es ja jetzt auch schon, indem man, es gibt wenig, ich sage jetzt mal, deutsche Lkw-Fahrende mehr. Also wird jetzt eher was aus Vietnam kommen und sonstiges, ist noch günstiger. Mit autonomen Fahrzeugen entfallen die tatsächlich nahezu, ich will nicht sagen komplett, aber zu einem wirklich großen Teil. Und das ist natürlich ein extremer Kostenfaktor. Kostenfaktor ist natürlich auch, dass der Mensch an sich ja dazu neigt, ein gewisses Verhalten an den Tag zu legen und dementsprechend aggressiver oder nicht aggressiver zu fahren. Und sowas wirkt sich natürlich auch auf den Benzin- oder den Energieverbrauch aus von dem Fahrzeug, sodass ich mit einem vollautonomen Fahrzeug natürlich auch energieeffizienter fahren kann und natürlich auch die Möglichkeit des Platoons habe, also sprich 5 Lkw direkt hintereinander. Dann hat eben das zweite, dritte nachfolgende Fahrzeug einen ganz anderen Luftwiderstand. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Das spielt ein großes Thema. Fernab von den Kosten ist es aber natürlich auch der Sicherheitsaspekt. Also autonome Fahrer oder Fahrerassistenzsysteme im Allgemeinen, und das versuchen wir auch mit abzudecken, spielen eine Riesenrolle in der bei Sicherheitsaspekten. Mhm. Unfälle könnten vermieden werden, wenn die Technik entsprechend ausgereift ist. Und das trägt natürlich auch dazu bei, die Müdigkeit der Fahrer entfällt. Mit den ganzen Fahrverhalten und Parkplätzen und energieschonenden Lkw-Fahren geht natürlich auch eine Senkung der CO2-Emissionen einher. Unabhängig davon, ob ich jetzt dieselbetrieben fahre oder.
Und die ganze Verkehrsplanung ist ja viel besser dann, wenn ich sagen kann, okay, wir schicken hier so ein Platoon oder also eine Gruppe von Lkws los. Es ist irgendwo vermerkt, wer wann wo fährt.
Das definitiv auch. Ja. Es erhöht aber, wie bei allen, wenn mehr Technik ist, die Komplexität. Mhm. Weil ich muss natürlich auch gucken, welcher Disponent arbeitet jetzt mit welchem Disponenten zusammen? Wie kann ich ein Platoon bilden? Wann muss ich so ein Platoon wieder auflösen? Das ist meistens an Autobahnauffahrten wiederum so. Wann kommen sie wieder zusammen? Welche Fahrzeuge sind es? Und wie funktioniert dann die Abstimmung miteinander? Wann verlässt ein Fahrzeug das Platoon? Also da gibt es dann noch diese wirklich logistische Seite, die dann auch mit berücksichtigt werden muss, selbst wenn es technisch ausgereift ist. Aber das greift genauso mit rein, und das versuchen wir auch mit abzudecken natürlich.
Also du hast ja vorhin den Kopf angesprochen. Ich glaube, für die meisten Menschen, mich auch eingeschlossen, klingt das alles super, aber man kann sich irgendwie schwer vorstellen, dass man sich auf solche Technologien dann einfach verlässt. Ich drücke auf den Knopf und dann gehe ich davon aus, dass alles funktioniert, und ich habe keinen Fahrer mehr, den ich anrufen kann und sagen kann, und läuft alles, sondern das rollt dann, und ich sehe auch nicht wirklich, dass es funktioniert. Ich muss mich einfach aufs System verlassen. Das ist, glaube ich, der Punkt, den es da zu überwinden gilt. Ne?
Da gibt es tatsächlich aus der Vergangenheit eine recht anschauliche Grafik. Wenn man jetzt an die ganz mittlerweile totalen Standardsysteme denkt, wie ESP oder ABS. Da war auch am Anfang auch diese Unsicherheit da. Und wenn man sich da diese Unfallvorhersage betrifft, dann ist durch die Unsicherheit sind ein paar Unfälle entstanden. Dann ist es aber rapide abgesunken, weil eben die Leute ein Vertrauen entwickelt haben nach ein paar Jahren. Und dann kommt nochmal so ein Peak. Warum kommt das Peak? Die Leute vertrauen zu sehr an etwas, weil die Technik noch zu neu ist, und haben so ein blindes Urvertrauen. Und wenn dieses Peak erreicht ist, dann flacht es wieder ab. Und dann kommen wir in so einen Punkt, wo es sich harmonisiert hat. Dass die Leute wirklich sagen, okay, ich kenne diese Technik, ich weiß, was sie kann. Ich kenne aber auch ihre Grenzen. Und ich weiß auch jetzt besser, damit umzugehen. Und genau in diesem Punkt sind wir mit jeder einzelnen Technik, wenn es um die Fahrerassistenzsysteme betrifft. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, die Leute damit zu konfrontieren, die Scheu zu nehmen, auch nicht Überinformationen zu geben. Ich muss nicht immer wissen, was das Fahrzeug macht, um mich nicht nervös zu machen. Aber vielleicht ist es auch so ein Generationending. Wenn es in 2, 3 Generationen mit solchen Fahrzeugen groß werden, dann ist dieser Gewöhnungseffekt oder dieser Umgewöhnungseffekt, den ich jetzt vielleicht habe, wenn mein Großvater sich so ein Auto kaufen würde, gar nicht mehr so groß.
Also ich kenne durchaus manche Leute, die sagen, ich habe alles abgeschaltet, das ständige Gepiepse geht mir auf den Senkel. Dann hat man zwar alles, aber nutzt es nicht. Ne? Man muss diese Mensch-Maschine-Interaktion, es dauert halt seine Zeit, bis sie das sich einspielt.
Definitiv. Geht ja auch uns so, wenn wir da ein neues System haben, bis wir damit erstmal klargekommen sind, dass wir alles begriffen haben. Das kann schon erstmal dauern. Und dann ist es aber so, dass wir in einem Auto sitzen, wo halt wirklich was passieren kann und nicht an einem Handy rumtippen, wo wir auf der Couch hocken, wie jetzt hier. Es passiert ja nichts, wenn mit dem Handy was ist. Aber wenn ich da jetzt wirklich einen Fehler mache, im Fahrzeug selbst oder unachtsam bin, die Folgen sind, glaube ich, andere. Und das sorgt für viele dafür, dass sie eben dann doch erstmal so eine gewisse, ich will nicht sagen Abneigung haben, aber erstmal dem Ganzen kritisch, vorsichtig entgegentreten. Aber das betrifft nicht nur die LKW, sondern wirklich auch Fahrzeuge im Allgemeinen, die ganze Technik. Natürlich.
Ich habe noch einen letzten Punkt, den ich interessant finde. Wir haben ja jetzt, wir sagen nachhaltiger Schwerlastverkehr und stellen das alles so ein bisschen unter die Flagge des Klimaschutzes und so weiter. Aber ich glaube, das Ganze hat einen anderen Aspekt. Wenn man sich China anschaut und sagt, ja, schau mal, was die Chinesen machen, was Windenergie angeht, was Sonnenenergie angeht. Möglicherweise ist es einfach nur andersrum. Die machen da sehr viel, weil sie wirtschaftlich die Oberhand gewinnen wollen, weil sie Technologieführerschaft gewinnen wollen. Und der Klimaschutz ist ein netter Nebeneffekt, den man natürlich gerne mitnimmt. Und darum finde ich, sollte man vielleicht dieses Thema nachhaltiger Verkehr, E-Mobilität oder Wasserstoffmobilität, was auch immer, nicht nur unter dem Klimaschutz sehen, sondern das sind einfach auch die Technologien der Zukunft. Wenn wir hier nicht mitspielen, wenn wir sagen, wir kaufen die Sachen von wem auch immer, verlieren wir einfach auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir damit haben und Technologieführerschaft.
Zweifelsohne. Ich glaube, den kann man gar nicht mehr was hinzufügen, was du gerade gesagt hast. Das ist definitiv so. Vielleicht einfach offener sein, auch von anderen Ländern zu lernen und auch den Austausch wirklich zu fördern, den internationalen Austausch, weil ich glaube, dass wir vom chinesischen Markt oder der Technik viel lernen können, der chinesische Markt, aber auch von uns. Zu meinen Zeiten damals bei Siemens hatten wir auch viele Delegationen, die da wirklich mit großem Interesse da gewesen sind und sich das angehört haben, um davon auch einfach zu lernen. Also dem kann man gar nichts mehr hinzufügen. Nichtsdestotrotz, für mich ist wirklich der absolute wichtigste Fokus ist tatsächlich, sind die Klimaschutzziele. Ja. Weil was bringt uns die beste Technik, wenn wir in 100 Jahren und unsere Kindeskinder dann nichts mehr davon haben, die Technologie zu nutzen?
Ja, aber es gibt halt immer diesen vermeintlichen Widerspruch zwischen Klimaschutz und, wenn man es ganz kurz aufhängt, Kapitalismus. Ja. Aber ich glaube, Klimapolitik ist auch Wirtschaftspolitik und Klimatechnologie ist auch wirtschaftlich interessante und Technologie, die uns einfach prosperieren lässt als Wirtschaftskraft und auch als Gesellschaft letztendlich.
Definitiv, zweifelsohne. Und je besser die Wirtschaft dasteht, desto mehr kann natürlich auch für den Klimaschutz getan werden. Also die geben sich da beide Klinke in die Hand und da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Felder. Aber klar, je wirtschaftskräftiger ein Land ist, desto mehr kann es natürlich auch in entsprechende Infrastrukturen investieren, kann vielleicht auch Privatpersonen, Unternehmen entsprechend fördern mit verschiedenen Prämien für Elektromobilität. Also nur mit einer starken Wirtschaft, und das sehen wir eben in anderen Ländern, kann das tatsächlich relativ schnell fluktuieren. Und es muss zusammen passieren, hast du vollkommen recht.
Am Ende geht es immer um den Mut, das zu machen. Ja. Ich danke dir sehr herzlich für all die Einblicke, die du uns gegeben hast.
Danke, dass ich da
sein durfte. In ein sehr spannendes Feld, das auf jeden Fall große Zukunft hat. Und wir freuen uns natürlich, dass die Technische Hochschule da ganz vorne mit dabei ist, mit all ihren Partnern. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und Dani, danke dir, dass du heute da warst. Und ja. Zum nächsten Mal beim Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem VLab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleibt dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.